Das gleiche in Grün Weekly am 8. Mai 2026. Hallo liebe Leute, KW19, eine neue Woche, ein neues Weekly, ich im Hotel, Moritz, sehr irritierend für dich, aber darum geht's heute nicht. Was hast du mitgebracht?
Ja, total andere Perspektive. Wir kommen jetzt in eine Phase des Jahres, wo wir wechselseitig irgendwo anders sitzen, während wir aufnehmen. Könnte ich auch nächste Woche freuen. Ja, ich habe mitgebracht, fangen wir mal an, Battery Swapping für schwere Nutzfahrzeuge. Am Dienstag veröffentlicht ein White Paper zu Battery Swapping vom Fraunhofer EML, erarbeitet, in Auftrag gegeben von DHL, DSV, Greiving, Nagel Group, Remondis, Rewe mit Unterstützung oder orchestriert durch DSLV. Und die Leitfrage: Welche Rolle kann der Batterietausch als Ergänzung zum klassischen Laden an einer Säule für die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge in Deutschland spielen? Wir hatten vor einiger Zeit schon mal über Battery Swapping in China berichtet. Dieses White Paper geht da jetzt deutlich fundierter rein und zeigt auch die Größenordnung nochmal schön auf und blickt dann auf Deutschland und Europa. Denn in China ist Swapping längst keine Pilotphase mehr. 2024 waren da fast 30.000 schwere Nutzfahrzeuge, die Battery swappen können, zugelassen. CATL ist da einer der wichtigsten Player. Die haben 25 ein System vorgestellt, das den Tausch in 150 Sekunden schafft, mit dem Plan, bis Jahresende 1000 solcher Stationen aufzubauen. Auch in anderen Ländern passiert was. In Thailand soll es demnächst 4200 swapfähige E-LKW geben. Indien hat am Hafen in Mumbai ein Projekt gestartet, was bis 2028 ebenfalls 4500 Fahrzeuge mit 60 Stationen abbilden soll. Also da ist Bewegung drin. So, und in Europa sehen wir bisher Forschungsaktivitäten, Prototypen, mal eine Präsentation oder so, aber noch nicht so richtig viel Aufmerksamkeit. Diese Prototypen und Projekte werden in dem White Paper auch ein bisschen näher beschrieben. So, aber insgesamt auch konstatiert, so super viel Aufmerksamkeit gibt es da noch nicht. Und auch regulatorisch ist die Lage in Europa eher dünn. Battery Swapping wird nur am Rande so als mögliche Zukunftsoption, aber ohne Ausbauziel oder ohne Förderkulisse benannt. Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 nennt die Erprobung von Batteriewechselsystemen als Maßnahme, mehr aber auch nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das jetzt ein Problem? Brauchen wir das wirklich? Beziehungsweise, wenn wir glauben, das zu brauchen, was bedeutet das denn? Und dazu wurde für dieses White Paper eben mit 22 ExpertInnen gesprochen. So, das Ergebnis: Depotladen bleibt für alle Befragten der operative Grundpfeiler, idealerweise mit standortintegrierter Photovoltaik. Swapping wird als Komplement gesehen mit Mehrwert in manchen Anwendungsfällen, so Hub-to-Hub-Verkehre im Mehrschichtbetrieb, 24/7 Werksverkehre und dann perspektivisch 24/7 autonome Logistik, also überall da, wo ich vielleicht keine Ladepause haben möchte. Die Vorteile sind geringe Tauschzeiten, Entkopplung von Energieaufnahme und Tourenplanung. Man braucht potenziell geringere Anschlussleistungen, kleinerer Flächenbedarf, planbarere Lastprofile. Die Hindernisse sind auch klar und jetzt nicht so ganz überraschend, aber schön dargestellt. Natürlich fehlende herstellerübergreifende mechanische Interoperabilität. Das macht einfach keiner, deswegen gibt es natürlich da auch keinen Standard. Ungeklärte Eigentums-, Haftungs- und eichrechtliche Fragen, Kapitalbindungen im Batteriepool. Ja, OEM-Vertreter verweisen dann auf so einen Mehrbedarf an Batterieinventar von 25-50%, weil nicht jeder LKW hat eine Batterie, sondern man braucht ja mehrere, damit die genutzt und geladen gleichzeitig werden können. OEM sehen Swapping auch so ein bisschen in zeitlicher Konkurrenz zum MCS-Hochlauf. Ich könnte mir vorstellen, dass die Begeisterung bei OEMs ohnehin überschaubar ist für irgendein neues System, wo sie sich mit anderen darauf einigen müssen. Das White Paper versucht sich dann auch an einer TCO-Rechnung. Zwei Szenarien werden durchgespielt. Was ich an der TCO-Rechnung gut finde, ist alles transparent dargestellt, Annahmen sind begründet und kann man dann richtig finden oder nicht. Aber es sind eben alles Annahmen und die Ranges der Ergebnisse sind dann entsprechend unglaublich riesig. Das geht nicht anders, ne? Das sind einfach riesige Unsicherheiten, gerade bei einer Technologie, die nicht existiert. Aber Da sollte man jetzt vielleicht nicht zu viel draufsetzen, finde ich. Die Handlungsempfehlung kann man schön in drei Worten zusammenfassen. Standards, Standards und Standards. Das wird natürlich ein bisschen detailliert im White Paper, das ist mein Subsumieren. Zeigt aber deutlich, was das Thema, was dem Thema eben entgegensteht. Und wie wahrscheinlich es wohl ist, dass wir da zeitnah eine Entwicklung sehen, die über kleine Nischenanwendungen hinausgehen könnte. Zusammenfassend, ich finde es toll, dass das Thema ein bisschen beleuchtet wurde, kompakt dargestellt, habe einiges gelernt und kann das White Paper insgesamt sehr empfehlen. Natürlich ist das hier aber keine ausgewogene Pro-Kontra-Diskussion, würde ich behaupten, sondern die Story geht eher, naja, das macht schon Sinn, wir rechnen das mal durch und zeigen, was passieren muss, damit wir dahin kämen, aber trotzdem spannend und lesenswert, verlinkt in den Shownotes. So, und beim Thema verlinkt kommt jetzt noch ein kleiner Rant. In der Pressemitteilung, also im Text, da stand so das Übliche. Eine Zusammenfassung, die üblichen Zitate, Infos über die Organisation, aber keine Verknüpfung zur Studie selbst oder zum White Paper selbst. Ich habe also selbst gegoogelt und habe sie dann beim Fraunhofer gefunden. Ich will wissen, was in der Studie steht, bevor ich heute darüber spreche. Darum war ich so ein bisschen angekäst, dass die Studie selbst gar nicht verlinkt war und dachte, das ist ein Versehen. Aber vielleicht ist es ja gar kein Versehen, vielleicht ist das einfach gar nicht die Praxis, dass jemand, der darüber berichtet, mehr liest als die Pressemitteilung. Mich hat dann nämlich interessiert, wie darüber wohl gesprochen wird. Getriggert durch dieses, wo ist denn das Dokument? Machen die sich also die Arbeit und schauen mal in das Dokument selbst oder coinen die eigentlich nur die Pressemitteilung wieder? Und vor 3-4 Jahren wäre das jetzt eine neugierige Frage geblieben, weil wir hatten Zeit, sowas nachzuvollziehen. In Zeiten von Claude ist das in 4 Minuten rausgefunden. Und ich habe also mal die mittlerweile 8 oder 9 Presseberichte abgeglichen mit der Pressemitteilung. Und ich sage mal so, die redaktionelle Arbeit ist überschaubar und das ist super freundlich ausgedrückt. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, das PDF des White Papers zu öffnen und irgendetwas zu berichten, was nicht in der Pressemitteilung schon vorgekäut und aufgeschrieben war. Wahrscheinlich ist meine Erwartung, dass man das macht, bevor man einen Artikel draus klöppelt und vielleicht, dass man da überhaupt Zeit für hat in einer Online-Redaktion. Vielleicht ist die Erwartung zu hoch und vielleicht auch viel zu naiv. I don't know. Vielleicht schütteln jetzt alle bis auf 1 oder 2 Zuhörende den Kopf über meine naive Erwartungen und sagen, Alter, das hat dich jetzt überrascht. Ich fand das wirklich enttäuschend. Denn es gäbe ja durchaus Punkte, die man auch ohne super viel Aufwand jetzt kurz andiskutieren könnte. Zum Beispiel ist das eben wahrscheinlich nicht wirklich so neutral, ja, sondern mit einem klaren Auftrag entstanden, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist ja total fair. Aber man könnte ja hinterfragen, ob überhaupt genug Zeit bleibt, bis da irgendwas ins Rollen käme oder irgendeine Art von Kontext liefern. Aber nichts. Claudes Urteil war dann auch, dass man als Lesender eigentlich mehr mitnehmen würde, wenn man direkt die Pressemitteilung liest. Das ist ein hartes Urteil, aber wohl leider zutreffend. Denn die wenigen Eingriffe, und das kann man ja einfach wirklich brutal klar nachvollziehen, die es da überhaupt gab, waren holprige Übersetzungen ins Englische. Oder zum Beispiel in einem Fall einfach das komplette Rauslöschen der Rolle des DSLVs, der übrigens diese Pressemitteilung veröffentlicht hat. Wild. So, Disclaimer. Und das ist auch wichtig. Wir nehmen Mittwochabend auf. Das ist gestern veröffentlicht worden. Das ist natürlich auch nicht viel Zeit. Und vielleicht entstehen ja demnächst auch noch Berichte, die sich inhaltlich sinnvoll mit dem White Paper auseinandersetzen. Würde mich freuen. Vielleicht bin ich auch deswegen so angekäst davon, weil ich mich in diese Autorenrolle reinversetze. Weil das sind natürlich viele große Brandnamen, die da draufstehen. Das sind 2 Mitarbeitende des IMLs, die das geschrieben haben. Und dann wird da nicht mal sich inhaltlich weiter mit auseinandergesetzt. Und das ist doch irgendwie enttäuschend. Wir verlinken natürlich nicht die Pressemitteilung, sondern das White Paper selbst. Also tut doch vielleicht den Autoren, den beiden, den Gefallen und schaut da selbst mal rein und nehmt mehr draus mit als nur die Pressemitteilung, die einen guten Job macht. Aber es hilft doch auch, sich die TCO-Analyse und so weiter mal wirklich anzugucken. What a downer. Erzähl uns was Schönes, Timo.
Ich habe eine Studie mitgebracht, die ich selber gelesen habe gestern im Zug. Und zwar die Studie Sustainability Transformation Monitor 2026. Das ist eine jährliche Studie, die sich anschaut, wie weit Unternehmen in Deutschland beim Thema Nachhaltigkeit wirklich sind. Also nicht nur auf dem Papier, sondern auch strategisch, organisatorisch und mit Blick auf Investitionen und Finanzierung. Grundlage sind hier bei 822 befragte Organisationen aus der Real- und Finanzwirtschaft. Der Monitor wird erstellt von der Bertelsmann Stiftung, Stiftung Mercator, von der Universität Hamburg und der Peer School for Sustainable Development. Die gute Nachricht zuerst. Nachhaltigkeit ist in vielen Unternehmen inzwischen fest verankert. Rund 70% der befragten Unternehmen haben das Thema auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene angesiedelt. Das heißt, Nachhaltigkeit ist vielerorts Chefsache und keine Randnotiz mehr. Auch bei den Daten gibt es Fortschritte. 86% der befragten Unternehmen und Banken erfassen inzwischen zumindest teilweise ihre Treibhausgasemissionen. Das zeigt, viele Organisationen wissen inzwischen deutlich besser, wo sie beim Klimathema überhaupt stehen. Stichwort Transparenz. Aber, und das ist der eigentliche Kern der Studie, die Transformation verliert an Tempo. Der Monitor beschreibt das als eine Phase der Konsolidierung. Vieles ist aufgebaut worden, aber der nächste große Schub, der bleibt noch aus an der Stelle. Warum ist das so? Ein wichtiger Grund sind die Rahmenbedingungen. Viele Unternehmen nennen politische und regulatorische Unsicherheit als großes Hindernis. Und dazu kommt, häufig fehlt noch ein überzeugender wirtschaftlicher Nutzen. Laut Studie sagen rund 83% der Unternehmen, dass sich ein klarer Business Case für Nachhaltigkeit bislang noch nicht ausreichend zeigt. Man könnte also sagen, das Bewusstsein ist irgendwie da, die Strukturen sind auch schon aufgesetzt. Aber wenn unklar ist, wie verlässlich die politischen Leitplanken sind und ob sich Investitionen rechnen, dann treten viele eher auf die Bremse als aufs Gaspedal. Spannend ist auch der Blick auf die Klimaziele. Denn in der Realwirtschaft haben rund 59% der Unternehmen solche Ziele. Bei Banken liegt der Anteil inzwischen sogar bei 65%. Das klingt erstmal ordentlich. Gleichzeitig zeigt die Studie aber, bei den konkreten Plänen, wie diese Ziele erreicht werden sollen, gibt es Stagnation. Viele sind also noch irgendwie im Modus, ja, wir wollen. Aber wir wissen noch nicht so richtig, wie. Ein weiterer Punkt. Nachhaltigkeit verliert in manchen Unternehmen gerade wieder an Priorität. Ich sagte es bereits. 59% sagen, dass die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Debatten dazu führen, dass das Thema intern weniger wichtig genommen wird als noch zuvor. Und das ist schon ein deutliches Signal. Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Auch da gibt es ein gemischtes Bild. Banken verstehen sich zunehmend als Begleiter der Transformation, aber in den konkreten Finanzierungsgesprächen spielt eben Nachhaltigkeit oft noch keine wirklich zentrale Rolle. Nur 30% der Unternehmen und 37% der Banken sagen, dass das Thema dort wichtig ist. Heißt unterm Strich, zwischen Nachhaltigkeitszielen, Investitionen und Finanzierung gibt es noch zu wenig echte Verbindung. Und genau da sieht die Studie einen der entscheidenden Hebel für die nächsten Jahre. Interessant ist übrigens auch, trotz aller Debatten und Berichtspflichten wollen viele Unternehmen beim Reporting weitermachen. 75% der Unternehmen, die künftig nicht mehr unter die CSRD fallen, sagen, dass sie trotzdem weiter einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen wollen. Und das zeigt, das Thema verschwindet nicht einfach, aber es braucht eben doch noch ein bisschen mehr Rückenwind. Wenn man die Studie nun auf einen Satz runterbrechen möchte, dann vielleicht wie folgt: Nachhaltigkeit ist in den Unternehmen angekommen, aber der Wandel stockt, weil Verlässlichkeit, wirtschaftliche Anreize und konkrete Umsetzungspfade fehlen. Oder vielleicht noch ein bisschen lockerer formuliert: Die Organisationen haben den Werkzeugkasten schon ziemlich gut sortiert auf dem Tisch liegen. Jetzt geht es darum, ihn auch entschlossen zu benutzen.
So, ich merke schon, das ist eine lange Folge heute, weil wichtiges Thema jetzt: EMPCO. Und das beginnt mein Beitrag mit dem Bericht über eine Klage, denn das Handelsblatt berichtet, dass die Deutsche Umwelthilfe McDonald's Deutschland vor dem Landgericht München I verklagt hat, diesmal nicht wegen Mehrweg, sondern wegen der Klimakommunikation. Der Vorwurf ist, McDonald's habe auf seiner Website Klimaneutralität ab 2050 versprochen, einschließlich der Lieferkette, ohne irgendwie auszuführen, wie dieses Ziel eigentlich erreicht werden soll. Das kommt uns ja irgendwie bekannt vor. Die DUH spricht von dreistem Greenwashing und irreführenden Zukunftsversprechen, weil eben konkrete, überprüfbare Angaben zur CO2-Reduktion, zu irgendwelchen Zwischenzielen und ein belastbarer Umsetzungsplan fehlen. McDonald's weist diese Kritik in einer Stellungnahme zurück und zeigt sich irritiert. Die beanstandeten Formulierungen seien bereits vor Monaten angepasst worden. Eine Klage führe daher zu keiner Verbesserung mehr für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Website sei ohnehin ein Informationsangebot mit Hintergrundinhalten gewesen und nicht dazu bestimmt, Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Ha, was? Naja, Einordnung so. Die Klage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die rechtlichen Spielregeln für Klimawerbung gerade fundamental verschieben. Und das ist eigentlich das, was ich berichten will. Das ist jetzt der Aufhänger gewesen. Das Stichwort ist EMPCO, die EU-Richtlinie Empowering Consumers for the Green Transition. Deutschland hat sie im Februar 26 mit zwei Gesetzen in deutsches Recht umgesetzt, unter anderem mit dem dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, handlicher Name wie immer, und Anwendung finden die Regeln ab dem 27. September diesen Jahres. Die entscheidende Veränderung, und die ist wirklich für alle relevant, die sich mit Kommunikation befassen: Bisher werden Werbeaussagen zu Umweltvorteilen von Produkten sowie öko, nachhaltig, klimaneutral, recycelbar und Umweltlabel selbst kaum reguliert. Im September ändert sich das. Generische Aussagen wie klimafreundlich sind dann nur noch zulässig, wenn wirklich eine überdurchschnittliche Umweltleistung nachweisbar ist. Und besonders relevant dann jetzt für den McDonald's-Fall: Umweltversprechen für die Zukunft sind mit einem belastbaren Umsetzungsplan zu belegen. So, das heißt, die Deutsche Umwelthilfe klagt zwar nach altem Recht, aber sie klagt gegen genau das Verhaltensmuster, das ab September ohnehin verboten ist. Die Rolle der Deutschen Umwelthilfe finde ich ohnehin sehr interessant, also sie sind sehr umtriebig mit Klagen und auch, finde ich, oft zu Recht stehen sie vielleicht in der Kritik, aber sie gehen auf jeden Fall dahin, wo es wehtut, das kann man wohl sagen. So, für die Logistik heißt das, die Phase, in der man mit klimaneutral bis Aussagen ohne eben ein Pfad zwischen Ziel und Mechanik durchkam, läuft ab. Wer jetzt nicht aufräumt, läuft absehbar in Schwierigkeiten. Was bedeutet das? Die Verknüpfung, also aus meiner Sicht, die Verknüpfung von Marketing und Nachhaltigkeitsabteilung muss viel, viel enger werden, als das bisher der Fall ist. Einfach mal in gutem Willen und mit good intentions was hinschreiben, das gut klingt, aber vielleicht gar nicht wirklich was meint, das geht nicht mehr. Und meine These ist, vielen Unternehmen wird nicht wirklich bewusst sein, wie viele Green Claims sie eigentlich nutzen, die zukünftig unzulässig sein werden, zumindest ohne Fundierung. Die EMCO, das fand ich spannend, bezieht sich übrigens nicht nur auf Klimaversprechen. Man darf zum Beispiel keine gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen als Besonderheit mehr kommunizieren. Auch davon zahllose Beispiele aus der Vergangenheit, wo man sich dann gefragt hat, Moment mal, ihr müsst das machen, ist kein Feature. Man darf auch zum Beispiel nicht mehr zurückhalten, dass sich ein Software-Update negativ auf das Funktionieren einer Ware auswirken würde. Man darf Software-Updates auch nicht mehr als notwendig darstellen, wenn es nur um Funktionen geht und nicht um kritische Anpassungen. Und noch vieles, vieles mehr. Ziel ist, den Verbraucher und die Verbraucherin vor Irreführungen in der Produktkommunikation zu schützen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel, denn nur wenig Leute blicken bei Nachhaltigkeitskommunikation wohl gut genug durch oder sind skeptisch genug, dass sie sich von grünem Nebel nicht irritieren lassen. Vielleicht auch hier wieder ein spannender Use Case für eine selbstgeklöppelte KI-Lösung. Geht natürlich auch mit einem einfachen Prompt. Und ich habe das mal... Es klingt jetzt immer, als würde ich ganz viel KI-Experimente machen. Es sind tatsächlich die drei, von denen ich bisher berichtet habe. Ich habe da mal mit rumgespielt und das ist gar nicht schlecht. So, das ist natürlich nicht rechtssicher, aber das gibt eben einen guten Überblick. Und ich habe mal verschiedene Nachhaltigkeitsseiten von mir gut bekannten Unternehmen gecheckt und gegen die Anforderungen von EMPCO gelegt. Und da gab es jetzt keine riesigen Lücken. Das war jetzt auch keine Unternehmen, die vielleicht dafür bekannt sind, in der Vergangenheit viel Mist gemacht zu haben mit Absicht. Aber das gibt überall relativ global-galaktische Formulierungen, die man vielleicht zukünftig so nicht stehen lassen will, ohne es zumindest zu konkretisieren, wenn es denn der Wahrheit entspricht. Kleiner Fun-Fact am Ende, wenn man jetzt sagt, ah, Moritz, der übertreibt und Greenwashing, ja, gibt's bei McDonald's, aber am Ende. Eine neue Studie aus dem April hat rausgefunden, dass 99% der Nachhaltigkeitsclaims aus der Fleisch- und Milchindustrie mindestens ein Merkmal von Greenwashing aufweisen. 99%. Und da sagt nochmal einer, wir bräuchten keine Regeln, die so einen Mist eindämmen. Ist natürlich alles Mögliche verlinkt in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen.
Wer ist denn das eine Prozent?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Boah, das war jetzt alles ein bisschen... Ja, Downer. Irgendwas Tolles muss es doch geben, Moritz, oder?
Jo, es gibt tatsächlich was am Montag veröffentlicht ein neues Förderprogramm des BMV für Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge. 1 Milliarde Euro über 4 Jahre. Die erste Tranche, das sind jetzt 200 Millionen Euro, das wird aufgeteilt auf 3 unterschiedliche Förderschienen. 2 für nicht öffentliche Ladeinfrastruktur, einmal mit Fokus KMU und einmal für alle. Und der 3. ist ein Förderaufruf für öffentliche Ladeinfrastruktur. Und um den Umstieg auf batterieelektrische Nutzfahrzeuge möglichst sinnvoll zu unterstützen, ist Ladeinfrastruktur selbst förderfähig, also die Ladesäulen, aber auch der erforderliche Netzanschluss, Batteriespeicher, Ladelastmanagementsysteme und so weiter. Also das ganze Ökosystem um die Säule rum, was jetzt nicht das Fahrzeug ist. Aufruf 2 und 3, das sind wettbewerbliche Auswahlverfahren. Wichtigste Entscheidungskriterium ist da sehr wahrscheinlich die Ladeleistung, die aufgebaut wird pro Fördereuro. Aufruf 1, der für KMU, ist First Come, First Serve. Also vorbereiten und schnell sein, da wird Kollege Claude vielleicht ja auch hilfreich sein. Oder irgendeins der Startups, die sich um die ganze, in dem Ökosystem bilden, die davon natürlich auch profitieren würden und vielleicht schon mit den Hufen scharren und sich jetzt willige KMU suchen, die dann endlich mal investieren, wollen am 5. Juni, also nur einen Monat Zeit, können diese Anträge gestellt werden für die KMU-Förderung. Am Dienstag, dem 19., also in der übernächsten Woche, gibt es um 9.30 Uhr ein kostenfreies Online-Informationswebinar der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, wo das alles nochmal ganz detailliert erklärt wird. Es gibt auch ganz viele andere Informationswege. Verlinken wir in den Shownotes. Den Leiter dieser Ladestelle, Johannes Pallerstellen, hatten wir ja vor einigen Wochen im Podcast zu Gast. Also gerne nochmal reinhören, wenn ihr das verpasst habt. Ja, 200 Millionen Euro für Ladeinfrastruktur und später nochmal 800, finde ich, ist als gute Nachricht zu kategorisieren, oder?
Das stimmt. So, liebe Leute, das war's nämlich für diese Woche. Weekly Kalenderwoche 19 ist um. Ich wünsche euch und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn wir mit einem neuen Interviewgast wieder am Start sind. Macht's gut.
Wer das jetzt holprig fand, der sollte wissen, dass ich mit Fingern mitgezählt habe, wie oft Timo Woche gesagt hat in der Verabschiedung. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag, jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgeg.show.